Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ja, hallo Philipp. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist. Vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit. Magst du dich einmal für die HörerInnen vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mhm. Ich bin Philipp, bin 41 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kids. Wir leben im Speckgürtel von Berlin und beruflich darf ich der Geschäftsführer von nebenan.de sein, des größten deutschen Nachbarschaftsnetzwerks.
Mhm. Klasse, danke schön. Bevor du bei nebenan.de CEO geworden bist und gearbeitet hast, hast du ja unter anderem auch bei Wayfair von 35 auf 2500 Mitarbeitende hochskaliert. War das immer schon ein Traum, so engagiert und beruflich auch eingebunden zu sein, oder hat sich das eher im Laufe deiner Zeit so ergeben?
War es immer mein Traum, so eingebunden zu sein? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das, was sich ergeben hat, ist, ich komme aus einem sehr leistungsorientierten Haushalt, würde ich sagen. Also bei uns war schon, meine Mama war lange alleinerziehend und mit drei Kindern, und es war schon immer gut, dass wir alle mitfunktionieren und jeder hatte ganz klare Aufgaben und irgendwie hat sich das so durch mein Leben gezogen, dass ich tatsächlich auch immer sehr fokussiert versucht habe, die Erwartungen zu erfüllen, die Leistungen zu bringen, die gewünscht waren. Und dann hat sich das tatsächlich so über meine Karriere so mitentwickelt. Von daher würde ich sagen, war es immer mein Traum, viel zu arbeiten. Und das ist ja auch, sprechen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen drüber, und immer viel weg zu sein und nie zu Hause. Und würde ich so nicht sagen. Es ist das, was sich so ergeben hat und wie sich das dann auch im Endeffekt dann für mich auch gut angefühlt hat und herauskristallisiert hat in der Zeit, in der man, der wir auf jeden Fall ich keine Kinder hatte und auch da keine inhaltlichen anderen Herausforderungen, die sich gestellt haben tatsächlich. Mhm.
Ich finde es ganz schön, du hast es jetzt gerade selber schon erwähnt, du hattest damals keine Kinder, das ist, glaube ich, ganz wesentlich irgendwie auch fürs Verständnis, und ich finde das ganz schön, du hast die Sprache gerade sehr weise gewählt, weil du hast gesagt, ich darf bei nebenan.de arbeiten oder ich darf CEO sein, was ich ganz schön finde, was ja auch schon mal Aufschluss über dich gibt. Was hat sich denn, seitdem du Vater bist, für dich verändert und wieso?
Ich glaube, die erste initiale Antwort wäre, alles hat sich verändert. Ja. Weil es, ne, mit einer Geburt von unserem großen Sohn hat sich, merkt man schon auf einmal, alles, was man vorher prioritär gesehen hat, ist auf einmal eigentlich irrelevant und gleichzeitig rücken ganz andere Dinge in den Vordergrund. Und ich glaube, ich habe mir auch das erste Mal bewusst, ich habe Politikwissenschaften studiert, aber das erste Mal bewusst gestellt ist, wie sieht eigentlich die Welt aus in 30 Jahren? Auf was müssen wir unsere Kinder vorbereiten, was sind die Herausforderungen, die unsere Kinder haben werden, und in dem Kontext auch, und das klingt immer so pathetisch, aber auch, was kann ich eigentlich für einen Beitrag leisten, dass das ein bisschen besser wird, dass die Welt, in der sie aufwachsen, vielleicht einfach weniger Fallstricke hat, und was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass das auch das positiv zu beeinflussen. Das war so, neben, ne, den ganz vielen tausend Dingen, dass auf einmal gefühlt der Schlaf eine nebensächliche Rolle spielt und man lernen muss, mit Emotionen umzugehen, die man selber gar nicht unbedingt nachvollziehen kann. Und die ganzen glücklichen Momente, die halt dazukommen, dass einfach da jemand ist, der einfach einen liebt, weil man da ist. Und all das zusammen hat einfach dazu geführt, dass ich schon in Frage gestellt habe, ist es genau das Richtige, 6 Monate im Jahr zu reisen? Ist es das Richtige, irgendwie sein ganzes Leben darauf zu optimieren, andere Menschen, ich sage jetzt ganz böse, reicher zu machen und natürlich dadurch selbst auch irgendwie mehr Geld zu verdienen? Oder gibt es nicht andere Dinge, über die man halt nachdenken sollte? Und das kam alles so sehr konzentriert in den ersten 1-2 Jahren nach der Geburt von unserem Sohn tatsächlich.
Ja,
Ja, ich kann das total nachempfinden, was du da sagst. Insbesondere auch den Fakt mit den Emotionen, weil als ich Mutter geworden bin, habe ich mir ganz oft gewünscht, dass ich einige Emotionen und Gefühle nicht so fühle, wie ich sie fühle, weil ich sie bis dato vielleicht nicht in dem Ausmaß zugelassen habe. Und auch da verändern Kinder einen ja extrem, ne?
Ja, total. Also ich glaube, die völlige Ehrlichkeit, das Egalsein von was denken andere, also ne, diese ganzen gesellschaftlichen Zwänge, die so im Leben kommen, wie verhalte ich mich wo, in welchem Umfeld, worauf muss ich achten, das haben ja Kinder nicht. Und das ist eine voll schöne Erfahrung, einfach zu sehen, wie wertfrei das ist. Und einfach, ne, und dann einfach auch zu lernen, für mich war das total wichtig zu lernen, das und zu verstehen, dass Kinder bis, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, aber 2-3 Jahren halt einfach auch nicht bewusst manipulieren durch ihre Emotionen, sondern dass sie einfach nicht in der Lage sind, diese Emotionen anders herauszulassen und einfach dann daneben zu stehen und zu merken, ich kann nicht helfen, ich kann nur da sein. Und das ist aber alles, was zählt. Und gleichzeitig zu wissen, man ist eigentlich viel weg und das, was aber dem Kind oder dann hilft, ist da zu sein. Und das, ja, also das ist schon, war schon eine spannende Reise tatsächlich. Und man macht es dann. Beim zweiten, bei unserer Tochter haben wir, würde ich sagen, haben wir da schon viel gelernt und trotzdem war alles anders. Also, ne, aber es ist einfach total schön, weil man dann, und das ist ja die Wertschätzung oder die, gar nicht Wertschätzung, sondern das, was man zurückbekommt, ist dann einfach, dass man geliebt, gebraucht wird und einfach die Nähe, die man halt gibt, dann auch immer wieder zurückgegeben wird. Und das ist, war für mich total, immer noch jeden Tag schön.
Ja, es ist total schön. Glaubst du eigentlich, du hast gerade gesagt, dass du auch Politikwissenschaften studiert hast und ich habe mich gerade gefragt, glaubst du, dass alle Menschen oder viele Menschen, die Politikwissenschaften studieren, vielleicht auch intrinsisch schon immer so ein Gerechtigkeitsgefühl in sich tragen oder so ein Gefühl nach Wandel und Veränderung und Mitentwicklung, Mitförderung vom positiven Wandel? Oder ist das Quatsch? Kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Also ich kann es so pauschal nicht sagen. Ich glaube, dass Ich habe ja auch BWL studiert und ich sage immer, mein BWL-Studium hat mir viele Türen geöffnet. Ich habe das aber tatsächlich eher so ein bisschen gemacht, weil mein Umfeld damals gesagt hat, so, was willst du denn mit einem Politikstudium? Taxifahrer gibt es schon genug in Berlin. Wobei ich keinen meiner ehemaligen Kommilitonen kenne, der heute Taxi fährt. Aber was ich glaube, was man lernt im Politikstudium, ist Transferdenken. Also, dass man lernt immer, sich in andere Parteien, Länder, Staaten hineinzuversetzen und zu verstehen, aus welcher Grundlage und aus welchem Wissen und mit welchen Zielen heraus argumentieren verschiedene Parteien in einem Konflikt. Ne? Und das zu verstehen, zu erklären und im Gegenteil, und was wir auch oft machen müssen, ist halt die eine Partei einnehmen und aus ihrer Sicht heraus zu argumentieren und diesen Transfer, der hat mir im Leben total viel geholfen, weil er im Zweifel einem nicht nur dabei hilft, Verhandlungen zu führen, Menschen besser zu verstehen. Und ich glaube, das ist einfach ein schöner Skill, den ich lernen durfte, den ich jetzt im BWL-Studium tatsächlich, das für mich eher sehr auswendig lernen und repetitiv war, dass sich da für mich nicht so erschlossen hat, sage ich mal. Deswegen sage ich immer so, im BWL hat mir die Türen geöffnet und in Politik habe ich, sage ich, ganz böse Denken gelernt. Ich habe zumindest da sehr viele Skills gelernt, die mir geholfen haben, später in den richtigen Momenten zu verstehen, was wollen meine Gegenüber und das auch anzuwenden.
Ja. Und gibt es irgendwas, was du aus der damaligen Zeit, wo du eben von 35 auf 2500 Mitarbeitende skaliert hast, auch bereust? Also wo du jetzt rückblickend sagen würdest, eigentlich weiß ich gar nicht, wieso ich überhaupt so dolle gearbeitet habe und mich da so krass eingebracht habe. Oder würdest du sagen, nö, es war zu der Zeit alles genauso richtig, wie es war?
Ja, ich hab mir irgendwann mal, also würde ich heute ganz viele Dinge anders machen, wenn ich könnte in meinem Leben? Mit Sicherheit, no doubt. Ganz viele Themen wahrscheinlich würde ich anders bewerten. Aber ich habe irgendwann mal gelernt, dass eine meiner Mentoren hat immer gesagt, wenn man eine Entscheidung trifft in einem Moment, dann trifft man sie unter vollem Wissen und Bewusstsein all der Informationen, die man jetzt zur Verfügung hat. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass ich, und in der Annahme, dass man nicht bewusst eine falsche oder doofe Entscheidung trifft. Ja? Das heißt, wenn ich 2 Jahre nach vorne spule und dann die gleiche Entscheidung nochmal genauso treffen würde, ist alles perfekt. Wenn ich die gleiche Entscheidung anders treffen würde, ist das total gut, aber wahrscheinlich dann, weil ich mehr Informationen zur Verfügung habe. Und von daher versuche ich, vielleicht klingt, ist das auch ein bisschen naiv, aber Entscheidungen nicht zu bereuen oder zu sagen, ich möchte, würde Dinge ganz anders machen. Es fühlt sich so an, ich bin jetzt total glücklich mit meiner Familie und mit meiner Arbeit und wer weiß, ob alles anders gekommen wäre, wenn ich halt andere Entscheidungen getroffen hätte. Deswegen bin ich eigentlich total okay und sag halt, es war alles gut, so wie es ist und hätte ich einzelne Situationen anders gemacht, sicherlich mit dem heutigen Wissen. Ja, aber darüber denke ich relativ wenig nach, weil ich schaue nach vorne und versuche dann die nächsten Entscheidungen besser zu machen.
Ja, ja, total richtig. Also du kannst ja auch gar nichts mehr ändern an dem, wie du es gemacht hast, ne? Also deswegen, aber ich finde es trotzdem immer schön, so eine kritische Frage zu stellen.
Ja,
genau, aber es bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter. Was war denn für dich der initiale Grund überhaupt, diesen Wandel voranzutreiben und auch selber in dir mitzubewegen? Also, dass du sagst, ich trete so ein Stück zurück, was ja auch ehrlicherweise nicht wirklich stimmt, weil du bist ja immer noch super erfolgreich. Aber trotzdem, also was war für dich so der initiale Gedanke zu sagen, ich gehe bei Wayfair raus und kümmere mich jetzt auch um meine Familie, aber starte jetzt irgendwo anders neu, weil? Was ist das Weil bei dir gewesen?
Also es gab tatsächlich einen einzigen, oder es gab so einen Moment, an den ich mich immer erinnere, den habe ich, also ich habe damals überlegt, ne, ich kam aus dieser Schiene, was kann ich tun, um die Welt besser zu machen und irgendwie, wie gesagt, sehr viel im Flugzeug zu sitzen, um Möbel mit noch einer höheren Marge online zu versenden, war es definitiv nicht. Ich habe in der Zeit ein sehr gutes Buch gelesen, The Theory or Concept of Spiral Dynamics. Da geht es ganz hart zusammengefasst darum, dass Menschen irgendwann an einem Punkt sind, in dem sie sich überlegen, möchte ich quasi weiter meine monetäre Welt optimieren oder möchte ich irgendwann was zurückgeben an die Gesellschaft. Es gibt so verschiedene Phasen, in denen man ist in seinem Leben und das sind meistens so zwischen 35 und 45 ist das eine Frage, die sich viele Menschen stellen und tatsächlich in der heutigen Zeit immer mehr Menschen. Und dann habe ich so einen Klickmoment gehabt, als mein Sohn laufen gelernt hat. Saß ich in Boston im Hotel und habe auf mein iPad zugeguckt. Und das war eigentlich so, dass ich habe mir immer gewünscht, Vater zu sein. Ich habe mir immer gewünscht, ganz viele Dinge mit meinen Kindern zu machen. Und eigentlich habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht, wenn ich in den Momenten, die wahrscheinlich eher für mich in dem Moment wichtig sind, weil er wird sich nicht mehr daran erinnern, nicht da bin. Und habe dann tatsächlich sehr, sehr schnell danach das Gespräch gesucht, mit meinem damaligen Chef und habe gesagt, hier, pass auf, das ist nichts mehr für mich und habe dann überlegt, was möchte ich danach machen. Aber das war so der Moment, einfach zu merken, ich bin so viel weg und ich bin nie da und ich sage das immer wieder, wenn ich jetzt mal eine Nacht nicht zu Hause bin, dann mein Großer ist jetzt 6,5, dann ist der richtig traurig und artikuliert das und der setzt sich abends, jeden Abend nach dem Abendbrot auf meinen Schoß. Und für ihn ist das normal. Und wenn ich halt nicht da bin, dann ist das, dann bedrückt ihn das oder und er artikuliert das. Er weiß aber nicht, was ich eigentlich, woher wir kommen als Familie und wie wenig ich früher zu Hause war. Und das ist irgendwie, auf der einen Seite ist es total schön, auf der anderen Seite aber auch, denke ich mir so, ja, krass. Aber es ist genauso richtig, wie es ist. Und das zeigt mir, dass das die richtige Entscheidung war, einfach zu sagen, ich lasse das eine und überlege mir, was kann ich anderes machen tatsächlich.
Ja. Ja, ich finde, also mich berührt das total. Ich glaube, alle Eltern, die das hören werden, wird das berühren, weil man das eben gerade als Eltern sehr gut nachempfinden kann. Und ich glaube, ich frage mich, bist du dir dessen bewusst, wie unglaublich wertvoll das ist, dass du sowas auch in so einem Podcast sagst und aussprichst? Weil ich glaube, genau das ist das, was in unserer Gesellschaft gerade auch im Hinblick auf dieses ganze Vereinbarkeitsdebatte extrem fehlt, dass Männer und Väter sich trauen, auch über ihre Gefühle und Bedürfnisse im Hinblick auf Familie zu sprechen. Also weil das findet viel zu wenig statt in der Gesellschaft, meiner Meinung nach. Eben nicht, weil es nicht die Väter gibt, die dieses Interesse wirklich innerlich in sich tragen, sondern vielmehr, weil sie Angst haben, glaube ich. Weil sie Angst haben, gegebenenfalls den Job zu verlieren, gegebenenfalls belustigt angesehen zu werden oder sonst irgendwas. Und ich finde, es da viel mehr Männer geben, die wie du da sitzen und sagen, hey, mir ist das wichtig und mich berührt es, wenn ich irgendwie in einem Hotel im Ausland sitze und meinen Sohn nicht aufwachsen sehe, was total verständlich ist und ja ehrlicherweise auch wissenschaftlich und psychologisch bewiesen, dass man eine viel bessere Bindung zu seinen Kindern hat, wenn man das als Vater eben auch forciert. Ja, dass ich das unglaublich kraftvoll finde, wenn du das so also offensichtlich und authentisch sagst.
Ja, danke. Ich bin natürlich, also ich bin mir dessen nicht bewusst, weil es für mich irgendwie auch Normalität ist und ich auch gelernt habe, irgendwie darüber zu reden und für mich fühlt es sich gut an, weil ich die positive Bestätigung jeden Tag bekomme. Aber ne, ich hab ja neulich auch auf LinkedIn dazu was gepostet und ich habe dann schon spannende Resonanz bekommen von unter anderem einem Gründer aus einem befreundeten Umfeld, der mir gesagt hat, die haben eine Finanzierungsrunde gemacht und er hat gesagt, er möchte jetzt 3 Monate in Elternzeit gehen. Und das ging so weit, dass teilweise mit gedroht wurde, die Finanzierung zurückzuziehen und so. Also das ist schon wo ich sage, crazy. Und wir leben in 2024 heute, ne? Also das ist schon, dass ich sage, dass so nachvollziehbar das aus einer wirtschaftlichen Brille ist. So umgekehrt ist es doch auch so, ne, wenn man dann auch über Führungsverständnis und so nachdenkt, man ist doch, am besten ist es doch, wenn man selber als Führungskraft sich das zutraut, das zu tun, weil auch da trifft ja keiner eine Entscheidung und sagt, ich gehe jetzt weg und dann geht alles den Bach runter, sondern man macht und trifft gerade, wenn man in einer Führungsposition ist, so eine Entscheidung ja im besten Wissen und Gewissen, dass das Unternehmen dann mindestens genauso gut funktioniert. Ich sage immer, eigentlich, wenn ich Urlaub habe, ist mein Anspruch, dass es 5% besser ist, als wenn ich da bin, weil man ist ja schon irgendwo überall involviert und man dann haben die Leute, die einfach vielleicht auch irgendwo blockiert sind, haben die Möglichkeit, einfach nochmal eine Schippe draufzulegen. Und wenn man aus der Brille draufschaut, ich meine, ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass eine Führungskraft auch irgendwann wieder zurückkommt, um auch Dinge zu sortieren und mitzuhelfen, Dinge besser zu machen. Aber vom Prinzip, glaube ich, das ist mein Wunsch und mein Anspruch immer, dass ich sage, wenn ich nicht da bin, wünsche ich mir einfach, dass es ein bisschen besser läuft. Und ich glaube, das kann auch funktionieren. Und da, finde ich, sind wir halt noch sehr weit weg von Realitäten. Auf der einen Seite gibt es immer noch ganz krasse Gender Pay Gaps und viel zu wenig Frauen in Führungs- und Verantwortungs- und Vorständen in Positionen. Und auf der anderen Seite wird aber genau da dann auch den Männern gesagt, wenn ihr halt irgendwie da auch gleichberechtigt in dem Sinne irgendwie sagen wollt, ihr geht 3 Monate in Elternzeit, dann habt ihr Pech gehabt. Und das ist ja genau das Dilemma, ne? Das ist, dass man halt in dem Moment, wo man sagt, ich bin mal eine Zeit raus, weil wegen Familie, das ist ja wahrscheinlich dann, da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Und ich denke, dass wir da schon noch einiges an Hausaufgaben vor uns haben. Und ja, ich bin froh, wenn ich ein bisschen damit helfen kann, weil ich glaube, es ist einfach so total wichtig.
Ja, mega. Also gerade mit den Beispielen, die du jetzt gerade genannt hast, ich muss ehrlich gestehen, mich machen die nur traurig, mich schockieren die nicht mehr, weil ich genauso wahrnehme. Ich rede ja auch mit sehr vielen Menschen, die in hohen Positionen sitzen, in großen Konzernen und auch in mittelständischen Unternehmen. Und ich bin immer wieder erschrocken davon, wie wenig progressiv wir dann wirklich in der Realität sind und wie sehr wir Männern und in dem Zusammenhang auch insbesondere Vätern dann doch auch erlauben, irgendwie in Teilzeit zu arbeiten oder eine 80%-Stelle zu haben oder eine 60%-Stelle zu haben. Weil genau, nur wenn man das ermöglicht, ermöglicht man auch Frauen in Führungspositionen. Also das ist ja auch irgendwie so ein Kreislauf, der sich da schließen kann. Ein großes Rätsel. Ich frage mich da auch ganz oft manchmal, was sich die Wirtschaft, Politik dabei denkt, das nicht irgendwie anders zu unterstützen oder was sie sich eben auch nicht dabei denken. Und noch eine andere Sache auf das, was du gerade gesagt hast. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so wirtschaftlich ist, weil wenn ich jemanden quasi zwinge zu arbeiten gegen seinen Willen und gegen seine Bedürfnisse, dann wirst du im Zweifel langfristig dafür sorgen, dass die Person irgendwann reinhaut und sagt, ciao, kein Bock mehr. Oder aber sogar nicht das Potenzial und die Leistung abrufen kann, wie die Person es sonst könnte. Also eigentlich ist es ja nur lose-lose. Ich sehe überhaupt nicht, dass man da irgendwie gewinnen kann langfristig.
Ich glaube, das wird sich auch einfach verändern, ne? Wenn ich halt auf unsere Mitarbeitendenschaft schaue, dann sehe ich halt super viele Väter, junge Frauen, die auch noch keine Familiensituationen, die aber einfach sagen, ich möchte 30 Stunden, weil es fühlt sich für mich richtiger an. Ich habe in der Zeit, es gibt immer das ganze Thema, sich durch die Arbeit selbst verwirklichen. Ich glaube, wenn wir uns alle ganz ehrlich in die Augen schauen und sagen, wodurch wollen wir uns selbst verwirklichen, dann würde keiner sagen, das möchte ich durch Arbeit. Ne? Wenn wir keine Probleme hätten, also wenn wir unendlich Geld zur Verfügung hätten, alle super gesund wären, alles toll wäre, wer würde dann sagen, ich würde dann auf Arbeit gehen, ja? 8 Stunden am Tag. So, und deswegen ist halt, glaube ich, zu sagen, man hat einen Job, der einem Spaß macht, der einem dabei hilft, Dinge zu machen, die einem vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß machen als die Arbeit. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade total viel lerne, dass halt einfach jemand sagt, unser Head of Design, der sagt, ich möchte halt nur 80% arbeiten, weil ich habe 2 kleine Kinder und ich möchte für die da sein und das ist cool und ich stehe dazu. Und unsere Office Managerin, die sagt, ich schreibe Ernährungsbücher und bin Yoga-Teacher und deswegen mache ich nur 25 Stunden. Das ist genau das. Cool. Ich sage, das ist so selbstbestimmt und so einfach völlig nicht in Frage stellen, was sind die Erwartungen, die auf mich zutreffen, sondern was ist das Richtige für mich in meiner jetzigen Familien- oder Lebenssituation und Konstellation. Und deswegen glaube ich, das wird, ne, das, ich sage immer, ich habe angefangen zu arbeiten und da wurden noch E-Mails ausgedruckt, handschriftlich kommentiert, das Handschriftliche wurde dann irgendwie abgetippt und dann eingescannt und per PDF im Anhang als Antwort geschickt. Ja, also, und das ist auch, hat sich auch irgendwann rausentwickelt. Und ich glaube, wir spielen oder die Zeit wird hier gewinnen, weil die Menschen, die so denken, glaube ich, wie wir beide, und dann gibt es ja noch die Generation, die es schon lebt. Zeit. Ja, und dass, wenn wir mit einem offenen Mindset älter werden und wahrscheinlich auch irgendwann dann vielleicht auch Dinge mitentscheiden dürfen und von unten einfach, also von die jüngere Generation, meine ich jetzt in dem Sinne, einfach immer stärker und klarer wird. Und im Endeffekt müssen diese Menschen halt auch irgendwann ja unser System tragen. Also wir und aber auch die junge Generation. Und dann wird sich das System auch da anpassen müssen, möglichst viele der Menschen auch in Arbeit und glücklich in Arbeit zu halten. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, das ist ein Rennen auf Zeit, dass die Menschen, die so sehr eingeschränkt auf sowas schauen, verlieren werden.
Ja, sehe ich genau wie du. Absolut richtig. Würdest du, also nun ist es ja bei euch so, bei nebenan.de, dass die Themen Pflege und Einsamkeit zentrale Punkte bei euch sind, richtig?
Richtig.
Genau. Und magst du einmal beschreiben, aus welchem Grund es euch gibt und mit welchem Mehrwert ihr für die Gesellschaft quasi steht oder auch welchen Mehrwert nebenan.de grundsätzlich bietet?
Ja. Also ich glaube, der Grund, warum wir gegründet wurden, ist der Glaube an die Kraft der Gemeinschaft. Ne, wir glauben einfach daran, dass wir alle gemeinsam, wenn nicht im Großen, dann zumindest im Kleinen, die Welt zum Besseren verändern können. Mhm. Das machen wir dadurch, dass wir jeden Tag tausende Menschen über unsere Plattform miteinander verbinden, die sich dann im echten Leben treffen. Also wir sorgen halt dafür, dass das, was Nachbarschaft früher war, nämlich dass man aus welchem Grund auch immer, ne, wir sagen immer, die Bohrmaschinenleihen sich im Garten helfen einkaufen, einfach mal eine Tasse Kaffee trinken oder joggen gehen, dass all diese Dinge, die früher ganz natürlich in der Nachbarschaft passiert sind, die passieren bei uns jeden Tag und zwar dadurch, dass Menschen, die sich vorher nicht kannten, in sehr häufigen Fällen halt begegnen. Ja. Und ein Thema, mit dem wir uns auch nach vorne gerichtet in die Zukunft sehr stark beschäftigen, ist das Thema Einsamkeit. Ja, ich als ich zu nebenan.de gekommen bin, habe ich mich sehr stark damit beschäftigt. Es gibt Studien, die sagen, im Jahr 2030 müssen 25% der nicht medizinischen Hilfeleistungen müssen durch die Nachbarschaft erfolgen. Und weil einfach die Menschen, die alleine zu Hause leben, da kann nicht mehr die medizinisch ausgebildete Pflegekraft irgendwelche nicht medizinischen Tätigkeiten leisten. Und wir beschäftigen uns sehr stark damit, welchen Beitrag können wir dazu leisten. Und ich glaube, dass wir können tatsächlich so eine Art Rückgrat dieser ganzen Themen sein, weil die Menschen sich bei uns digital verbinden. Und Stand heute sind es NachbarInnen, die selber schon digital sind. Aber wir sind gerade an verschiedenen Projekten dran, wo es darum geht, dass man zum Beispiel ältere Menschen, die alleine zu Hause sind, dass man die Bedarfe erfasst und dann aber an die Nachbarschaft bringt. Und so bringen wir die Themen sehr, sehr gut zusammen. Und Einsamkeit als solches ist ein Riesenproblem. Ja. Wir haben an Weihnachten, glaube ich, über 50.000 Menschen aus der Einsamkeit gebracht, indem wir unsere NachbarInnen aufgefordert haben, sich Weihnachtsessen, Weihnachtsveranstaltungen zu machen und ihre NachbarInnen aktiv dazu einzuladen und haben es irgendwie sehr weit deutschlandweit aufgesetzt und haben es wirklich geschafft, da über 50.000 Menschen zu bringen. Das ist total verrückt ist. Und genau das ist so das Resultat daraus dessen, was wir jeden Tag machen und wofür jeden Tag aufstehen, nämlich die Plattform dafür bereitzustellen, dass eigentlich die Menschen, die von sich aus nur so einen kleinen Impuls brauchen, um tolle Dinge zu tun, den Impuls versuchen wir zu geben. Und die Plattform, um das dann auch umzusetzen.
Ja, total. Ich hänge da gerade voll dran fest an dem Wort Einsamkeit, ne? Weil ich finde, Einsamkeit verbinden wir so oft irgendwie mit älteren Leuten. Und dabei betrifft uns junge Menschen das ja auch schon voll doll mittlerweile. Gerade durch Corona würde ich auch sagen, gestartet irgendwie, ne, diese Isolation und von da dann irgendwie nicht mehr richtig rausgekommen. Und das ist ja auch so ein böser Rattenschwanz irgendwie in so ein doofer Kreislauf, weil Einsamkeit ja so viel mit einem macht. Das macht einen irgendwie ohnmächtig, das macht einen handlungsunfähig, das macht dich, lähmt dich auf eine gewisse Art und Weise, ne? Und du kannst auch da wieder dein Potenzial überhaupt nicht ausschöpfen. Mhm. Was echt tragisch ist. Also total cool, dass ihr das macht und dass ihr da so viel Wert drauf legt.
Ja, wir haben neulich letzte Woche habe ich mit Till, dem Angründer, haben wir mit Eckhard von Hirschhausen gesprochen. Mhm. Der hatte einen sehr spannenden Vergleich. Er sagte, jeder Tag, an dem man einsam ist, ist vergleichbar, als wenn ich 15 Zigaretten an dem Tag rauchen würde. Vom Einfluss auf die Gesundheit, ne? Also, ja. Und es gibt ja diese Studie der Deutschen Depressionshilfe, die sagen, 25% der Menschen fühlen sich einsam. Und da sind auch die unter 18-Jährigen und schon dabei, aber auch unter 30-Jährige. Weil natürlich, wie du sagst, in Corona, ne, und dann alle wachsen digitaler auf. Und ich lerne total gut, mich durchs digitale Leben zu navigieren. Aber auf einmal ziehe ich zu Hause aus und habe nie gelernt, mal an einer anderen Tür zu klopfen und mich vorzustellen. Und das ist was, was uns auch beschäftigt, was wir versuchen aufzulösen, zumindest den Zugang zu geben, dass die Hürde, woanders dann mit einer anderen Person zu sprechen, halt deutlich geringer ist. Aber das wird ein sehr, sehr großes Thema. Das Familienministerium hat letztes Jahr, Ende letzten Jahres im Dezember, eine Einsamkeitsstrategie auf den Weg gebracht. Also Gott sei Dank wird es wahrgenommen und ich freue mich darauf tatsächlich, dass es jetzt so auf die, ich sag mal, politische Agenda kommt und bin gespannt, welchen Beitrag wir dazu leisten dürfen, weil ich glaube, bei uns haben alle total Lust drauf, da positiven Wandel mit zu steuern sozusagen.
Total, total. Würdest du sagen, dass Unternehmen, also grundsätzlich bin ich der Meinung, jede Person sollte Verantwortung für gesellschaftlichen Wandel in unserer Gesellschaft übernehmen, aber würdest du sagen, dass auch explizit Unternehmen dazu angehalten sind, einen positiven Wandel mitzugestalten?
Würde ich es mir wünschen, ja. Also ich glaube, dass wie du schon sagst, jeder Mensch in einer idealen Welt sollte jeder Mensch in der Lage sein oder sich verantwortlich fühlen für sein Umfeld und für das Miteinander, aber auch für die Gesellschaft, in der man lebt. Und im Umkehrschluss heißt das auch, ich würde mir das auch für jedes Unternehmen wünschen. Mhm. Ich würde sagen, wir sind da in einer sehr privilegierten Situation, weil wir halt per Produkt, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit haben, das einfach jeden Tag zu treiben. Ne? Es sind jeden Tag tausende tolle Dinge, die bei uns passieren. Deswegen fällt es mir natürlich jetzt relativ leicht zu sagen, ich möchte, dass alle anderen das auch tun. Ich glaube, dass es einfach Unternehmen gibt, die das, ich sag mal, der ganze Pflegesektor, die sind die Stütze unserer Gesellschaft. Also, ne? Und es gibt ganz viele Bereiche, Polizei, Feuerwehr, ohne die auch unser gesellschaftliches System, Ärzte und so nicht funktionieren würden. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele sehr stark auf Profit ausgerichtete Unternehmen, die sich halt damit gar nicht beschäftigen, bei denen das per Produkt auch keine Option ist. Und da wäre eher der Appell, einfach mal darüber nachzudenken, was kann man eigentlich tun? Weil ich glaube, im Kleinen kann jeder wirken, auch wenn vielleicht das große Unternehmensziel nicht dahinter hängt. Aber ich denke, da werden die Menschen wacher und auch die Mitarbeitenden fordern das mehr ein. Aber auch da, glaube ich, haben wir noch ganz schön Weg zu gehen, bis das bei allen angekommen ist.
Ja, ich finde das total gut, was du sagst. Und ich würde das gerne noch ein bisschen fieser formulieren, weil ich finde halt, es ist ja auch eine persönliche Entscheidung, die wir da treffen. Ne? Also ich finde, es ist eine lahme Ausrede zu sagen, ich arbeite in einem profitorientierten Unternehmen und kann deswegen nichts für die Gesellschaft tun. Die gleiche Frage, die ich mir als Einzelperson immer stellen darf, ist, möchte ich in einem Unternehmen arbeiten, was solche Werte vertritt, oder möchte ich vielleicht auch nicht in dem Unternehmen arbeiten? Und damit, also ich glaube, wenn sich viel mehr Leute für positive Werte entscheiden würden, dann oder anders, ne? Also du kannst ja auch in so einem Unternehmen arbeiten. Ich will jetzt grundsätzlich gar nicht gegen profitorientierte Unternehmen wettern. Das ist totaler Quatsch. Die muss es auch geben und die darf es auch geben. Aber ich finde halt, es ist immer auch eine persönliche Entscheidung und man sollte für seine persönlichen Werte auch einstehen und das kann man auch innerhalb eines solchen Unternehmens und dann eben, wie du gerade den Appell geäußert hast, von innen heraus auch was bewirken und wandeln, ne?
Ja, ich glaube, das würde ich sofort unterschreiben, weil ich frage mir auch immer ich glaube schon, dass ich viel Glück hatte im Leben, um einfach sagen zu können, ich möchte jetzt was anderes machen, was irgendwie einen besseren Purpose, besseren Impact hat. Ich weiß, dass viele Menschen das nicht so einfach können. Ne? Kann ich sagen, ich kündige jetzt meinen Job und überlege mir, was mache ich und was mache ich jetzt mit Sinn? Und aber dieses nach innen aufs Unternehmen wirken, davon hält einen im Zweifel niemand ab. Und das ist, glaube ich, die bessere Sicht und die, und da, das ist genau wie du sagst, das kann jeder machen und jeder kann da Einfluss nehmen. Und je mehr Menschen Einfluss nehmen, auch in großen Unternehmen, desto präsenter wird es natürlich auf der eigenen Agenda der Geschäftsführung oder des Managements im Endeffekt, die da dann die Entscheidung treffen müssen.
Und sag mal, habt ihr, also so wie ich das verstehe, basiert ja euer Geschäftsmodell darauf, sehr lokal und regional irgendwie zu arbeiten, ne? Habt ihr denn auch Pläne, das Ganze so ein bisschen internationaler aufzuziehen?
Ja, wir waren tatsächlich, wir sind ja so als Hintergrund, wir hatten ja auch neben Boda, die jetzt unser Hauptanteilseigner sozusagen sind, war auch am Anfang Lakestar mit dabei. Das ist so ein klassischer VC, der auch sehr stark im Rocket-Internet-Umfeld investiert hat. Mhm. Und wir haben dort, wie es halt, wie es auch mit einigen Firmen, die ich war vorher auch bei ein paar Beteiligungen von Rocket unterwegs, und da war es immer sehr schnell in verschiedene Länder ausbreiten. Und ich habe tatsächlich die Entscheidung getroffen, dass wir Anfang letzten Jahres, wir waren in Frankreich, Spanien und Italien waren wir schon. Mhm. Wir haben die Länder aber zugemacht, weil wir gesagt haben, A, haben wir da nicht die Traktion bekommen, weil wir nie gesagt haben, wir bauen wirklich lokale Teams auf, die die lokalen Gegebenheiten verstehen.
Okay.
Ich würde nicht sagen, dass wir das nicht mehr tun. Ich glaube aber, dass wir in Deutschland noch nicht so stark und solide und so klar sind, dass ich sagen kann, wir haben eine schöne Blaupause, die wir halt auf die anderen Länder legen. Deswegen, ich bin ein großer Freund davon, lieber 3 Dinge richtig zu machen als 7,5. Und als Teil dieser Reise haben wir damals sehr klar entschieden, dass wir quasi die Länder zumachen, um auch unseren Mitarbeitenden irgendwie mehr Fokus zu erlauben. Ne? Weil man kann sich das so vorstellen, wir haben unsere Plattform war auf einer Technologie aufgebaut, und ja. Obwohl wir uns sehr wenig um die anderen Länder tatsächlich gekümmert haben, musste jeder Programmierer überlegen, was macht der Knopf in Italien, muss der in Frankreich grün sein und in Spanien, was für einen Einfluss hat der da? Und das heißt, wir haben uns eigentlich in der Fortentwicklung von nebenan in Deutschland sehr blockiert, weil wir eine Entscheidung getroffen haben, der wir nicht mehr so richtig vertraut haben. Und das haben wir dann so ein paar Jahre mitgeschleppt. Ne? Wir haben das dann Hybrid genannt. Aber im Endeffekt hat es einfach nur alle Leute defokussiert. Und deswegen würde ich sagen, grundsätzlich sind wir noch ein sehr deutsches Produkt. Wenn wir das in Deutschland weiter so gut entwickeln, wie wir es gerade tun, dann kann ich mir durchaus vorstellen, in 2-3 Jahren nochmal über die Grenzen hinaus zu schauen.
Spannend. Dankeschön. Jetzt ist es ja so, dass unsere Gesellschaft zunehmend diverser wird, beziehungsweise schon immer sehr divers und vielfältig war. Und eben mit dieser Vielfalt auch die Frage nach sozialer Gerechtigkeit steigt, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich mich gefragt, wie stellt ihr euch denn diesen Herausforderungen, sicherzustellen, dass eure Plattform auch zugänglich und inklusiv ist für jedermann? Habt ihr da bestimmte Maßnahmen oder konkrete Maßnahmen, die ihr angeht?
Ja, also es ist ein Thema, mit dem wir uns sehr, sehr stark beschäftigen. Also ich glaube, das kann man aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ein Thema ist Sprache. Ja, wir sind, bisher kann man sich die App in Deutsch und Englisch runterladen. Aber es gibt, wir beschäftigen uns, werden dieses Jahr tatsächlich mit Tools uns beschäftigen, die es halt ermöglichen, halt dann sich A, den Content übersetzen zu lassen. Denn selbst wenn ich die englische App habe und ich lese jemand formuliert einen deutschen Beitrag, dann ist der Beitrag trotzdem weiter auf Deutsch. Wir schauen uns gerade Tools an, die Brei ermöglichen. Wir schauen uns gerade Tools an, die das Vorlesen von den Texten ermöglichen für Leute, die nicht hören oder sehen können. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir da tatsächlich noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären. Aber es ist ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen. Was auf der anderen Seite uns sehr gut gelungen ist, dass der Inhalt bei uns sehr inklusiv ist. Ne? Wir sagen, jeder, der in einer Nachbarschaft wohnt, der eine Haustür hat, darf sich bei uns anmelden. Wir stellen das sicher und testen das auch oder verifizieren das auch. Und das ist tatsächlich was total gut funktioniert. Und was wir auch geschafft haben, ist, dass die Kommunikation innerhalb von nebenan einfach sehr positiv ist. Wir haben unsere Netiquette, wir lassen keinen politischen Content zu. Wir sagen immer, bei uns gibt's Hilfe statt Hass oder Hilfe statt Hetze. Und sehr das cool. ist das, was uns sehr gut gelungen ist. Und jetzt arbeiten wir daran, dass wir quasi auch da in der, sag ich mal, für andere Gruppen inklusiver werden, indem wir einfach dann auch, sag ich mal, die technischen Hürden auflösen und sagen, wir lassen die Sachen halt vorlesen. Im Internet, also über unsere Websachen, Applikationen geht schon sehr viel, aber in den Apps selber ist das ein bisschen komplizierter und darum kümmern wir uns dieses Jahr drum tatsächlich.
Ja. Ja, und ich erlaube mir mal auch als Nicht-Betroffene zu sagen, dass ich glaube, dass das der erste Schritt ist, oder? Also ich meine, ihr wollt ja was verändern und Transformation und Entwicklung und so, das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Aber dass ihr überhaupt die Bereitschaft dafür habt und auch ganz klar euch dagegen, also gegen Hass und Hetze irgendwie stellt und derähnlichen, ist ja das der erste Schritt, der gegangen werden muss. So.
Ja, genau.
Mega cool. Philipp, wir sind jetzt fast am Ende. Das ging irgendwie rasend schnell, das Gespräch. Mega cool. Ich würde jetzt gerne noch 2, 3 abschließende kurze Fragen stellen. Also zuallererst einmal, würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
Wow. würde ich meine Privilegien aufgeben? Das ist so eine hypothetische Frage, weil ich halt, ne, ich meine, wir beide sind irgendwie weiß in Deutschland geboren, wahrscheinlich in Deutschland ausgebildet.
Also ja.
Wir sind voller Privilegien. Wenn ich über den ganzen, also ich kann es schwer sagen, was für einen Impact das hatte, welche Privilegien man aufgeben kann, weil im Endeffekt sind ja Privilegien für mich Vorteile, für die man eigentlich nichts kann, weil man sie per Geburt irgendwie oder per Situation, in die man geboren wird, mitbekommt. Deswegen würde ich eher sagen, unsere Rolle muss sein, dafür zu sorgen, dass die Privilegien, die wir bei anderen sehen oder Menschen, die mit weniger Privilegien in einer ähnlichen Situation sind, dass wir darauf achten, dass wir dabei helfen, da Privilegien auszurollen. Ich habe gerade von Adam Grant Hidden Potential gelesen. Ich weiß nicht, ob der das auch sagt. Super, super tolles Buch. Der sagt eigentlich, man soll nicht den Status quo bewerten, sondern man soll sich anschauen, die Strecke, die gegangen wurde. Ne, er sagt so ein bisschen, wenn ich irgendwie den Mount Everest erklimmen will, dann soll ich schauen, wer ist von ganz unten losgegangen und wer ist im Heli ins dritte Basecamp geflogen und von da hochgegangen. Und das ist, deswegen glaube ich, also tut mir leid, ich kann das dir nicht gut beantworten, weil ich nicht wüsste, welches Privileg ich aufgeben könnte. Weil ein Privileg ist Gesundheit, ein Privileg ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss, irgendwie, ob ich morgen noch lebe. Ja. Und wenn ich an meine Familie denke, weiß nicht, ob das sehr egoistisch ist, zu sagen, würde ich das aufgeben? Die Frage ist, wenn jemand anders dann das bekommt, der jetzt in der Situation ist, vielleicht, aber einfach so es aufgeben, ist für mich total schwer. Deswegen würde ich eher sagen, ich würde mich einfach weiter dafür verschreiben, dafür zu sorgen, dass Privilegien nicht der Entscheidungsfaktor sind, wenn wir Menschen Chancen geben. Und das wäre eher so, wie ich es beantworten würde. Sorry, dass es jetzt zu lang war für die kurze Frage.
Gar nicht. Ich finde das mega cool und du hast sehr viel mit deiner Antwort verkörpert. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen, weil du ja alleine, dass du erkennst, was mir jetzt schon klar war bei unserem Gespräch, aber alleine, dass du erkennst, dass das bloße Weißsein Privileg ist, ist eigentlich schon die perfekte Antwort gewesen. So, ne? Also und genau, ich glaube auch, dass es schwer ist, seine Privilegien grundsätzlich abzugeben. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir uns unserer Privilegien bewusst werden und was das eben auch für Konsequenzen für uns und für andere hat oder eben keine Privilegien zu haben. Also super. Ja. Du bekommst noch eine Frage von deinem Vorgänger, in dem Fall mein letzter Gast. Und zwar fragt er dich, wann hast du dich das letzte Mal dabei erwischt, in Rollenklischees zu denken?
In Rollenklischees?
Mhm. Also so nach dem Motto, Frau bleibt zu Hause und kocht und Mann geht arbeiten und sorgt dafür, das Geld nach Hause zu bringen.
Gute Frage. Ich überlege noch. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich denkt man jeden Tag 100-mal in Rollenklischees. Konkret, wann ich, also ja, ich glaube, wir sind alle auch da irgendwie Kind unserer Erziehung und Kind unserer Prägung, die auch ganz viel durch die Gesellschaft passiert. Ja, ich beantworte das mit, wir haben gestern ein Management-Meeting gehabt und da haben wir drüber gesprochen, scherzhaft, nach dem Motto, wer jetzt wem einen Kaffee bringen sollte. Und in dem Kontext haben wir da drüber geschmunzelt, weil meine Kollegin Axum, unsere CFO, ist quasi auch schon gesagt, wer möchte noch einen Kaffee und hat dann, haben wir halt darüber, also wir haben darüber Witze gemacht und das war das letzte Mal, dass ich mich bewusst damit auseinandergesetzt habe. Aber ich bin da wahrscheinlich oder sehr sicher nicht frei davon, dass ich das auch sehr, sehr oft tue. Deswegen wahrscheinlich heute Morgen unbewusst und bewusst auf dem Schirm gestern, würde ich jetzt einfach so beantworten.
Ja, cool. Philipp, vielen lieben Dank. Ich fand das Gespräch großartig, nicht nur, weil du auch mal eine ganz moderne, frische Perspektive auf das Thema Vereinbarkeit gebracht hast, sondern eben auch durch die ganze Person, die du bist und alles, was du sagst, irgendwie mit nebenan.de was ganz Tolles verkörperst. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, danke auch für deine Fragen. Hat mir total Spaß gemacht.
Danke. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.